Wenn der Typ die richtige Karre unterm Arsch hat, dann kann der Weltmeister werden.
Alter, ich hab Timo Glock und Adrian Sutil verwechselt. Eieiei.
Da kommt der George da reingerasselt.
Toll, Benvenuto, al ragazzo di Monza. Was hat der dazu so?
Meiner Meinung nach gar nichts. Da kommt viel lustiges Zeug bei raus.
Moin und herzlich willkommen bei Formula Nerd, dem Formel 1 Fan Podcast auf meinsportpodcast.de mit Marc und Manu. Willkommen Formel 1 Fans zu einer neuen Folge. Ja, wir sind diesmal ein bisschen früher am Start als sonst und heute geht's natürlich um das Rennen in Ungarn 2026, um das Rennwochenende. Wieder einiges Interessantes passiert, aber dieses Mal haben wir auch mal wieder, wie früher so oft, ein paar News für euch, die wir euch nicht vorenthalten möchten. Und ich würde sagen, bevor wir zum Inhalt Formel 1 kommen, haben wir eine Kleinigkeit über eine andere Rennserie, Marc, was natürlich auch besonders für die deutschen Motorsportfans eine erfreuliche Nachricht ist.
Genau, die FIA hat nämlich ja zum Zeitpunkt unserer Aufnahme erst vor, ich glaube, wenigen Stunden angekündigt, dass es eine deutsche Formel 4 geben wird ab nächster Saison. Das Ganze ist dann, wie haben sie es geschrieben, in Partnership with FIA Member Club Deutscher Motorsportbund. Also mit dem Deutschen Motorsportbund zusammen wird die F4 in Deutschland wieder auf die Beine gestellt. Und ja, also ich denke mal, das kann nur gut sein, auch so für die Zukunft des Rennsports in Deutschland und hoffentlich auch bald mal wieder mehr deutsche Fahrer. Ich meine, Nico Hülkenberg kann jetzt auch nicht mehr ewig machen. Wir brauchen junge deutsche Fahrer.
Das stimmt, ja. Und generell, was die Formel 4 von Deutschland betrifft, also die wurde in 2022 eingestellt. Grund natürlich, ja, wie so oft, hohe Kosten, ne? Kleines Starterfeld. Ist ja dann auch immer so eine Geschichte. Aber wenn ich mir die letzten Champions dort angucke, sind einige Namen dabei. Der letzte Champion war nämlich kein geringerer als Kimi Antonelli und im Jahr davor Olli Berman. 2019 Theo Pucher beispielsweise, also einige bekannte Namen, die auch heute noch im Umfeld der Formel 1 ihre Geschichten schreiben. Und das Ganze soll auch im Rahmen der DTM stattfinden. Und somit auch, ja, wird es natürlich auch einige schöne Strecken geben, ne, die einige vermissen. In Hockenheim beispielsweise ist die DTM ja auch unterwegs, ne? Also ja, da hoffe ich mir einiges. Ist eine schöne Geschichte und auch DTM sowas, was ich zumindest so, ja, so ein bisschen auf der Agenda habe, was ich mir vielleicht auch gern mal angucken würde. Und wenn da nebenbei so ein Formel 4 Rennen ist, gerne, ja, ne? Nimmt man mit, vielleicht sieht man ja ein zukünftiges Top-Talent der Formel 1, alles möglich. Und ja, kann nur gut sein für den deutschen Motorsport, auch für den Nachwuchs, ne? Also von daher, sehr, sehr schöne Sache, das Ganze. Und ich habe gerade von Strecken gesprochen und streckentechnisch ist auch die nächste News und die betrifft nämlich die Formel 1. Und wenn ich es jetzt anders erklären würde, würde ich sagen, dass der Bahrain Grand Prix doch stattfindet.
Ja, es wäre faktisch ja auch nicht falsch, ne? Weil es ist tatsächlich vom Namen her immer noch der Bahrain Grand Prix.
Richtig,
genau. Was ich sehr weird finde, muss ich sagen.
Genau, nur ist es eben so, dass der Bahrain Grand Prix in Malaysia stattfindet, in Sepang.
Klar.
Und zwar am Wochenende um den 3. und 4. Oktober. Ja, erstmal, ich glaube, das Ganze, ja, dass irgendwie Bahrain den Grand Prix in Malaysia hostet, ist so eine Sache, die man mit einem leichten Schmunzeln betrachten können. Aber allgemein muss ich sagen, ich bin ja sehr großer Malaysia-Fan. Ich glaube, in der realen Formel 1 hast du auch nichts gegen die Strecke. Deine Abneigung ist eher aus der virtuellen Formel 1.
Ja,
aber
das stimmt, ne? Also ich muss wirklich sagen, das ist irgendwie, ist eine ikonische Strecke. Also gerade auch wenn ich da an diese zwei langen Geraden mit der Haarnadel denke und ich weiß nicht, ich finde irgendwie Malaysia gehört so irgendwie dazu. Also ich weiß nicht, auch wenn es jetzt natürlich schon länger nicht im Rennkalender war, für mich ist es irgendwie, ist das schon noch Formel 1 und das finde ich eigentlich ganz geil, dass genau in Malaysia auch dann der Bahrain Grand Prix jetzt ausgetragen wird. Im Formel 1 Spiel brauche ich sie nicht. Hey, irgendwie eine Strecke, die ich nie meistern konnte und auch nie so richtig rausgefunden habe, woran es lag.
Es gab doch auch vor dieser Gegengraden zur Stadtziel gab es auch immer diese Kurve, wo es keinen richtigen Scheitelpunkt gab. Ja, ne?
Furchtbar zu fahren.
Schlecht anzusteuern war. Aber auch so, weil du ja sagst, war immer ein Bestandteil auch des Kalenders von 99 bis 2017 ist man dort gefahren. Das war halt genau die Zeit, wo ich angefangen habe, Schumi zu verfolgen. Da war Malaysia immer dabei. Ne?
Also ja, auf jeden
deswegen,
Fall.
Ich feiere es absolut. Ich würde es mir auch wünschen, wenn es ins neue F1-Game irgendwie schafft. Mal so als Bonusstrecke für nächstes Jahr. Weil es wird ja wieder aus dem Kalender vermute ich mal verschwinden. Aber so als Strecke an sich eine sehr, sehr schöne Lösung. Freue ich mich drauf. Und ja, Formel 1 können die ja dort. Also ich glaube, auch was Sicherheitsbestimmungen angeht, ist man da noch auf einem relativ aktuellen Stand und wird das alles dementsprechend gut ausrichten.
Ja, ich denke auch, die Strecke ist ja eine klassische Strecke. Ich habe jetzt auch nicht irgendwie gehört, dass sie da groß irgendwie das umgebaut oder zurückgebaut hätten. Deswegen denke ich mal, wird die Strecke weiterhin den Sicherheitsvorkehrungen der FIA entsprechen. Und und worauf ich mich besonders freue, dass ja die Teams alle gar keine richtigen Daten für Malaysia haben. Stimmt. So, ne? Ja. So Setup und sowas, das wird dann lustig. Weil bei allen anderen Strecken, da kann man sich irgendwie auf Daten vom Vorjahr verlassen, auch wenn das natürlich ein bisschen andere Autos waren und so. Aber da weiß man irgendwie Bescheid und sowas. Und Malaysia, da hat man so gar keine Ahnung, auf was man sich einlässt. Und ich glaube, die meisten Fahrer im Feld mittlerweile, würde ich auch sagen, haben die nie gefahren, die Strecke.
Ja, stimmt, ne?
Das kommt ja auch dazu.
Die alten Hasen, Alonso, ne, und Hamilton.
Ja, gut, ne?
Aber alle, die ab 2018 erst in die Formel 1 sind, ja, kennen die Strecke nicht, ne? Sehr, sehr interessant, das Ganze. Freue ich mich echt drauf und ja, also wird eine schöne Geschichte. Und ja, ich würde sagen, Newsbereich ist ready und gehen wir direkt rein, auch in die sportliche Analyse von Ungarn. Aber erst starten wir mit unserer altbekannten Frage, Marc. Wie hast du das Ganze verfolgt?
Ich habe so ein bisschen, weil ich Freitag, Samstag nahezu ganztägig unterwegs war, habe ich tatsächlich alles einfach geballt am Sonntag aufgeholt sozusagen. Habe einen ruhigen Tag gemacht am Sonntag und habe alles hintereinander weggeguckt und war dann beim Rennen auch nicht ganz live, aber habe es geschafft, mich nicht spoilern zu lassen. Wusste auch nicht, wie das Qualifying ausgegangen ist. Ja, dann habe ich einfach einen langen Formel-1-Sonntag gemacht. War auch nicht schlecht. Und bei dir?
Gibt schlechtere Sonntage, würde ich behaupten. Ne?
Das stimmt.
Also ich habe Trainings-Qualifying-Highlights geguckt, ein paar Videos im Social Media und Rennen zu Hause. Das ist mir aber erst im Nachhinein aufgefallen. Ich hätte eigentlich ganz gern Vorberichte gesehen von Ungarn, weil besonders Strecken, wo man auch mal vor Ort war, wir waren ja damals auch zusammen in Budapest, ja, schaut man sich das drumherum doch ganz gerne mal an. Ne? Vielleicht sieht man dann ja auch im Hintergrund mal Ecken, die sich vielleicht ein bisschen geändert haben oder so. Ich finde, das hat nochmal einen ganz anderen Bezug zur Strecke. Ja, aber habe ich leider verpasst, den Moment. Dennoch, ja, ansonsten vom Rennen relativ viel, beziehungsweise alles gesehen und ja, was die Berichterstattung angeht, mich da noch ein bisschen reingefuchst. Ja, gehen wir direkt rein in die Analyse. Und ja, ich glaube, wir beide sind ziemlich happy, denn yes, der amtierende Weltmeister ist zurück mit seinem ersten Sieg in dieser Saison. Lando Norris holt den Sieg in Ungarn im McLaren, nachdem er auch schon von der Pole Position gestartet ist. Ich glaube, allgemein haben uns die beiden McLaren ziemlich überrascht.
Ja.
Bei dem Ganzen. Ich würde auch direkt mal kurz in den Start reingehen. Piastri eigentlich als Fünfter qualifiziert, aber dann aufgrund von Strafen anderer von Platz 3 gestartet und direkt nach Kurve 1 hat er da Norris gepackt, wie ich finde, sehr starkes Manöver von Piastri. Norris kam natürlich so ein bisschen nach außen, Piastri sofort die Lücke genutzt, ne? Dennoch muss ich sagen, sehr stark, wie Norris direkt dran geblieben ist, ne? Finde ich, hat Norris ja Piastri förmlich gejagt und Piastri ja auch einiges versucht, um Norris zu enteilen, wie beispielsweise so ein Undercut, ne? Der dann am Ende dafür gesorgt hat, dass er in ein Duell mit einem Fahrer kam bei einer Überrundung.
Ja.
Wo ich so ein bisschen Kopfschütteln für habe.
Ja, also das ist wirklich ja eine der haarigsten Szenen des Rennwochenendes. Ich meine, auf überall auf der Strecke, weil das blaue Flaggensystem irgendwie ausgefallen ist. Mhm. Aber also klar, wenn man das irgendwie auf seinem Dashboard, also auf dem Lenkrad, nicht angezeigt bekommt, weil ich glaube, das war das Problem, genau. Dann, klar, das ist natürlich doof und wahrscheinlich ist das, wo die Fahrer am meisten das dann sehen drauf. Andererseits hast du die Flaggen aber an der Strecke überall gesehen. Genau. Also, und damit meine ich jetzt nicht nur physische Flaggen, sondern auch die Displays haben funktioniert und haben blau aufgeleuchtet. Mhm. Und du hast auch immer noch Race Engineers, die dir das halt ansagen müssen.
Das ist auch so ein Punkt, der mich ziemlich verwundert hat. Ne? Also wir reden ja hier über Carlos Sainz, wir können es ja vorwegnehmen, ne? Weil es ja auch zum stimmt. Thema Oscar Piastri passt. Ich hatte ein lustiges Video gesehen und Carlos hat allein am Streckenrand 7 blaue Flaggen gesehen. Ja. Vor der Situation, wo er dann in Piastri reingerauscht ist. Das war zunächst dann erstmal der Grund, warum Norris nach seinem Boxenstopp vor Piastri gelandet ist, weil das Piastri natürlich sehr viel Zeit gekostet hat, das Ganze. Ne? Mhm. Später ist natürlich Piastri auch aus technischen Gründen ausgefallen, konnte er ja selber nichts für. Von daher, grundsätzlich muss ich aber sagen, war Norris für mich auch der schnellere der beiden. Ja, ich fand stark, wie viel Druck er gemacht hat und wenn du gesehen hast am Ende, wie viel Zeit er einfach rausgefahren hat. Also überragende Vorstellung meiner Meinung nach. Und ja. Und trotzdem keine Kritik an Piastri, der hat auch ein starkes Wochenende hinter sich.
Ja, also ich meine, Piastri hat da auf keinen Fall irgendwie was falsch gemacht oder so. Ne? Mhm. Er ist seine Pace gegangen, die er hatte. Er war halt das Wochenende auch bis vor dem Rennen jetzt auch immer schon so ein bisschen hinter Norris, fand ich. Und ja, hat dann einfach den Start besser hinbekommen. Am Hungaroring ist es schwer zu überholen. Deswegen konnte er sich dann vorne behaupten. Aber Norris hatte schon deutlich mehr Pace. Also wirklich deutlich, deutlich mehr Pace. Und ja, da kommt man dann jetzt aber auch wieder so. Ich meine, am Ende hat sich das jetzt alles aufgelöst. Damit, dass Piastri sowieso die Führung verloren hat wegen externen Faktoren. Diesmal Carlos Sainz. Und dann ja auch sowieso ausgeschieden ist. Aber was ich, keine Ahnung, ich wiederhole mich sehr oft, aber was man hier wieder sieht, ist einfach, dass bei McLaren halt, also die müssen sich ja jetzt mal langsam irgendwie raffen. Es kann ja nicht sein, dass Piastri da Norris aufhält, der deutlich schneller hätte fahren können. Und wenn, also es hätte noch dazu führen können, dass halt Antonelli oder Max Verstappen oder irgendjemand halt aufholt und dann angreift. So, also das war ja, weiß ich nicht. Also da hat McLaren wieder viel zu lang gezögert und dann wussten sie nicht, was sie tun sollten. Und ja, also keine Ahnung. Dann haben sie Piastri reingeholt, vielleicht auch um dem so ein bisschen zu entgehen, um zu schauen, wie viel Pace kann Norris gehen, wenn er freie Fahrt hat, was dann irgendwie fast eine Sekunde schneller direkt war. Ja. Wo ich mir dann halt auch denke, ja, also keine Ahnung, dann muss man halt auf also ich meine, die fighten nicht um die Championship, so ist es jetzt nicht. Und dann willst du halt das Ergebnis für das Team maximieren. Und ja, ich meine, am Ende hat alles hingehauen, aber war jetzt wieder so ein bisschen die McLaren-Team-Order-Schwäche. Ja, ich weiß nicht. Also wenn man sich einen potenziellen Sieg kosten könnte, nur weil man seine Team-Order nicht durchziehen will, finde ich es dann auch schon wieder schwierig.
Ja, deswegen, ich sehe es halt auch so, der schnellere Fahrer, und das war ja faktisch klar so, sollte dann auch vorne die Möglichkeit haben, einfach die Pace anzugeben, ne? Also, ja. Ungarn ist ja auch nicht das erste Mal von McLaren, dass sowas passiert ist. Also, ja, da werden sich immer nicht ganz einig. Dennoch war ich persönlich positiv überrascht, wie stark McLaren wiederkam.
Das auf jeden Fall, ja.
Von daher, Ja, und Norris in der Form ist auf jeden Fall einer, der vorne bei der Musik mitspielt. Und ich habe ja immer noch so die Theorie, je nachdem, wie die Entwicklung von Mercedes und Antonelli demnächst ist, dass da noch einige vorne angreifen können. Wir haben es letztes Jahr gesehen, wie schnell das gehen kann, wobei ich jetzt nicht glaube, dass Mercedes selbst solche Fehler wie McLaren macht. Aber für die Spannung wäre es natürlich schön, ich denke immer im Sinne der Fans, dass wir bis zum Ende einfach eine spannende Saison haben.
Die Zuverlässigkeit der Autos ist ja auch nicht mehr so wie noch in den letzten Jahren, sage ich mal. Also ja, man hat ja schon einige Ausfälle gehabt, auch Norris ja am Anfang der Saison relativ viel. Deswegen, also man weiß nie.
Kann alles passieren, ne? Sicherlich. Ja. Dann kommen wir zum nächsten Team und ein bisschen überraschend, doch finde ich, ihn hier jetzt auf Platz 2 zu sehen, nämlich Max Verstappen und Red Bull. Isaac Hadjar Platz 6. Hadjar, der ja zwischenzeitlich ganz gute Arbeit als zweiter Fahrer geleistet hat, auch mit einigen Manövern, die Konkurrenz aufgehalten haben. Von daher Hadjar auch absolut seinen Job erfüllt. Nach vorne ging da ja auch nicht viel. Der ist jetzt hier, ich guck mal gerade, das sind knapp 30 Sekunden hinter Hamilton zu Platz 5. Von daher hat Hadjar seinen Job einfach erledigt, ne? Vollkommen in Ordnung, ist von 8 ins Rennen gegangen und Max von 6 auf 2. Hat natürlich dann auch schlauerweise vor dem virtuellen Safety Car gestoppt und ist nicht nochmal an die Box, ne? Was ihn da nach vorne gespült hat. Ja, aber richtiges Timing. Hat die Reifen nach Hause gebracht, also von daher alles richtig gemacht.
Ja, also denke ich auch, für Red Bull. Ja, würde ich fast auch schon sagen, gutes Wochenende. Also ist irgendwie besser als das, wo ich sie sehen würde unter normalen Bedingungen. Aber ja, also Max hat keine Fehler gemacht. Dieses unglaubliche Manöver gegen Hamilton.
Oh, stimmt, ja.
Das ist immer, also wirklich Max Verstappen gegen Lewis Hamilton, egal wann die sich treffen, ne, ob das jetzt im damals 2021 im Kampf um die WM oder hier jetzt um einen, ich weiß, um was ging's da, Platz 4, Platz 3, oder keine Ahnung, die könnten wahrscheinlich auch um Platz 17 kämpfen und würden sich da die absolut krassen Manöver um die Ohren hauen, weil erst hatte Hamilton ja dieses Manöver außenrum gegen, ich weiß nicht.
Hadjar, das war gegen Hadjar.
Genau, gegen Hadjar sogar. Und und dann Max Verstappen in Turn 1 sehr, sehr, sehr spät auf der Bremse, aber alles unter Kontrolle. Ja. Und hat da Hamilton wirklich einfach komplett überrumpelt. Das war, glaube ich, auch bei einer, ich weiß nicht, ob es eine Überrundung war oder ob die einfach wegen einem Stopp hinter manchen langsameren Autos waren, aber da wurde irgendjemand anders gerade überholt. Und deswegen hat Hamilton da, glaube ich, nicht so mit gerechnet. Und ja, also wirklich geniales, also für mich das Manöver des Rennens, das war krass und hat Max Verstappen dann auch den Weg zu P2 geebnet, weil in Ungarn ist Track Position alles, wie man auch bei Lando und Oscar gesehen hat. Und von daher hat er wieder da mehr aus dem Red Bull rausgeholt, als eigentlich möglich sein sollte, würde ich behaupten.
Ja, auf jeden Fall, saustark von Max. Hadjar auch. Solide, wie erwähnt, gute Arbeit geleistet. Ja. Und von daher, glaube ich, geht Red Bull ja relativ positiv nach dem Wochenende in die lange Pause. Ne? Dann gehen wir im Klassement weiter, landen jetzt bei Mercedes mit Kimi Antonelli, der den letzten Podiumsplatz sich schnappt und einem ja wieder sehr unglücklichen George Russell, was den Start betrifft. Ich muss gestehen, ich habe keine Wiederholung gesehen. Aber ist er stehen geblieben direkt beim Start? Oder wie war das ganze Prozedere? Er war nach Runde 1 direkt auf Platz 21
gelistet. Ja, er hat sich schon nach vorne bewegt, aber hat dann dieses Anti-Stall gehabt. Also Stall ist quasi, wenn man das Auto abwürgen würde. Und wenn ein Formel-1-Auto wirklich abgewürgt werden könnte, dann wäre das Rennen halt vorbei, weil das muss man dann so extern starten. Und deswegen hat die Formel 1 so einen Anti-Stall-Modus. Das heißt aber, da wird einfach nur der Motor quasi am Leben gehalten. Du kannst da kein Gas geben, nichts. Das ist quasi, ja, es ist vergleichbar mit bei einem normalen Auto abwürgen fast schon, weil dann brauchst du so einen kleinen Moment, bis es dann wieder Gas geben kann. Aber er ist halt erst so einen Moment nach vorne Aber dann kam dieses Anti-Stall und ja, keine Ahnung, also es ist, man weiß natürlich nie, was es für Gründe hat, aber Anti-Stall ist im Normalfall nicht einfach nur, das Auto hat irgendwas gemacht, sondern da hat er dann irgendwie den Schleifpunkt nicht gefunden, jetzt ganz simpel ausgedrückt oder so. Also es ist schon was, wo er auch Einfluss drauf hatte. Also ein Stück weit Pech, aber vielleicht auch ein Stück weit einfach, blöd gesagt, Skill-Issue. Also ich meine, kann natürlich jedem passieren und ist auch einigen Fahrern, also wahrscheinlich so gut wie allen Fahrern schon mal passiert irgendwann. Aber es ist jetzt nicht so wie das in Spa, wo Mercedes dann gesagt hat, ja, das mit der Batterie, das war ein Software-Bug und deswegen wurde das so schlecht deployed und deswegen wurde er da auf der Camel Straight von allen überholt. Da konnte er wirklich gar nichts für. Hier beim Start, weiß ich nicht, vielleicht wird Mercedes dann auch sagen, sie haben doch was gefunden, woran es lag, aber ich würde jetzt auf den ersten Blick sagen, ist nicht alleine nur das Auto dran schuld.
Ja, deswegen, ne? Macht natürlich eine sehr unglückliche Figur dadurch. Seine Aufholjagd danach kannst du nichts gegen sagen, glaube ich.
Das stimmt, ja. Gerade in Ungarn.
In Ungarn sich durchs Feld zu fighten. Am Ende dann Platz 7, glaube ich, noch Schadensbegrenzung. Aber natürlich, und wenn ich mir hier auch die Ergebnisse angucke, ist Antonelli, was die Fahrerwertung angeht, doch der Gewinner wieder des Wochenendes.
Ja, die beiden, die vorhin ins Ziel gekommen sind relativ weit weg in der Fahrerwertung. Und auf alle, die nah bei ihm dran sind, hat er doch Punkte gut gemacht. Mhm. Und deswegen, also er hat, glaube ich, er hat ja auch von vornherein gesagt, Schadensbegrenzung, also zumindest vor dem Rennen in den Interviews. Es war auch klar, dass das jetzt nicht der stärkste Kurs für Mercedes wird, dadurch, dass man halt wenig lange Geraden hat und ganz viele aneinander gereihte Kurven. Sandford wird da bestimmt auch interessant, weil da gibt's auch nicht so viel lange Geraden.
Stimmt, ja.
Aber ja, deswegen, also da noch auf einem Podium zu landen, glaube ich, alles richtig gemacht. Er hatte ja im Qualifying die Strafe, weil er gelbe Flaggen ignoriert hat. Das ist jetzt so ein bisschen, ich glaube, nach Österreich, ich könnte fast sagen, I told you so, weil, für mich ist das Gleiche wie mit George Russell. Also es gibt dann hier dieses Argument, ja, aber Antonelli ist da noch schneller geworden in der Kurve, aber er hat auch kurz geliftet und George Russell, klar, bei George Russell war es halt so, das war halt eine Kurve, in der man nicht schneller wird, während das bei Antonelli halt eine Kurve war, in der, wenn man normal fährt, halt dann nochmal schneller wird. Also
es, das ist auch wieder so dieses Unklare, ne?
Genau. Irgendwie. Ja, das ist so, wenn, ja, also deswegen, also für mich die Strafe gegen Antonelli gerechtfertigt. Für mich hätte in Österreich auch George eine kriegen müssen. Aber da sieht man jetzt, dass es nicht so, der eine kannte die Regeln besser so, sondern ja, es ist halt wirklich einfach, also es ist halt Quatsch. So, es ist halt keine klare Linie so.
Es ist ja auch vollkommen nachvollziehbar, dass er das jetzt genauso gemacht hat wie in George Russell eben. In Österreich.
Genau.
Na, also eigentlich hat Antonelli nichts falsch gemacht.
Ja, das ist für mich halt jetzt so ein bisschen das Problem. So, du hast halt bei George gesagt, ja, okay, wir haben gesehen, er hat halt so ein bisschen geliftet, auch wenn das effektiv überhaupt nichts geändert hat. Du willst ja mit dieser gelben Flagge, du willst ja, da war ein Unfall, du willst ja das Risiko für die Fahrer minimieren und da einen Bruchteil von einer Sekunde ein bisschen zu liften und dann 10 km/h weniger zu haben, ist bei einem Formel-1-Auto, das minimiert keinerlei Risiko. So, das erfüllt überhaupt nicht das, was es tun soll. Ne? Und
entweder du kannst diese Regellücke, sage ich jetzt mal, ausnutzen oder halt nicht. Aber dann musst du beide genauso bestrafen oder eben nicht. Ja. Und für mich gibt's da nicht einmal so, einmal so. Also, ja, das ist einfach nicht konsequent genug, ne? Von daher, ja. Aber so gesehen, Antonelli, der Gewinner des Wochenendes, was die Fahrer-WM angeht. Von daher, ja, kann er ganz beruhigt in die Sommerpause gehen. Und ja, wer meiner Meinung nach nicht ganz so ruhig schlafen kann über die Sommerpause, ist Ferrari. Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen mehr erwartet. Hamilton auch wieder mit einer Strafe wegen Speeding in the Pit Lane. Also irgendwie hat das damit, landet deswegen auch hinter Leclerc, ne? Was für ihn ja auch nicht unwichtig ist. Also er ist in der Fahrer-WM auf Platz 2, ne? Er jagt Antonelli. Also das sind für mich einfach Leichtsinns Fehler, ich weiß auch nicht, Unaufmerksamkeiten, also meiner Meinung nach darf das einfach so oft nicht passieren, einem Lewis Hamilton. Ja, also war jetzt nicht so das glückliche Wochenende für ihn, nach einem sehr starken Qualifying, ne? Das darf man auch nicht vergessen.
Ja, also ja, stimmt, ne? Eigentlich sehr, sehr stark, aber auch im Qualifying hat er doch, glaube ich, auch, hat er nicht auch eine Strafe bekommen, weil er jemanden behindert hat?
Oh, wer war denn das? Ich überlege gerade, da war was. In der ersten Kurve
war ja, das. Ja, genau. Ich das glaube,
kann, das könnte sein.
Er hat, glaube ich, auch ja eine Gridstrafe gehabt. Also, das ist dann. Ja, es, also, ja, es, damit hat er sich es, glaube ich, einfach selbst auch schwerer gemacht, also oder schwerer gemacht, als es hätte sein müssen an dem Wochenende. Weil, ja, genau, er Starting Grid, er ist nur von 5 ins Rennen gegangen.
Ah, okay. Und, ja, gut. Ja, aber auch wieder doof, ne?
Ja, genau, das ist halt vermeidbar, sag ich mal, gerade bei einem Fahrer mit seiner Erfahrung. Und ja, dann Speeding in the Pit Lane, gut, das waren 0,1 km/h. Aber gut, kein anderer hat den Fehler gemacht an diesem Wochenende. Es war jetzt nicht wie in Monaco, dass da hatten wir auch ausführlich mal drüber diskutiert.
Lance Stroll zum Beispiel hatte kein Speeding in the Pit Lane.
Ja, also, und dann sollte Lewis Hamilton es eigentlich auch schaffen, keins zu haben. deswegen, ja, also das sind halt so Kleinigkeiten. Er hat trotzdem die schönen Manöver auf der Strecke gehabt, hat sich gut von Max einmal ein bisschen überrumpeln lassen, aber ich glaube, das war einfach nur nicht schlecht von Hamilton, sondern einfach nur saustark von Max, würde ich jetzt behaupten, und ich glaube, jeder andere Fahrer hätte das auch nicht verteidigen können. Von daher würde ich sagen, auf der Strecke eigentlich sehr, sehr stark, aber dann halt.
Ja, auch diese Manöver gegen Hadja, er ist ja auch an zwei weiteren in derselben Kurve vorbei.
Genau, ja.
Also das hat er wirklich stark gemacht. Hamilton hatte definitiv starke Szenen, ne? Hat es sich halt so ein bisschen selber verbockt dann halt, ne? Durch Leichtsinnsfehler in Qualifying und halt Rennen, ne? Von daher, ja, sollte nicht sein Anspruch sein. Aber wenn es so siehst als Ferrari Platz 4 und 5 und du hast jeweils einen Mercedes vor dir, jeweils einen Red Bull und einen McLaren, ne? Das ist dann nicht ganz so in deinem Sinne.
Ja, und Ferrari ist ja so ein bisschen als Favorit in das Wochenende gegangen. Das kommt ja noch dazu eigentlich. Ja. Aber ja, die Pace war dann doch irgendwie nicht ganz so da. Charles Leclerc auch irgendwie ein unauffälliges Wochenende, finde ich, gehabt.
Stimmt.
Also, ne, da Hamilton hatte da schon, klar, wir haben drüber geredet, die so ein bisschen sich selbst verbaut, aber trotzdem hatte Hamilton an sich wieder ein bisschen mehr Pace, hätte ich jetzt gesagt. Auch wenn es im Qualifying war es knapp, ne, Leclerc auf 3 gefahren, aber ja, so im Rennen war dann irgendwie die Pace, fand ich jetzt.
Die waren doch auch mal hintereinander, wo Leclerc dann unbedingt vorbei wollte, weil er meinte, er hätte genug Pace, und Ferrari dann auch, glaube ich, die Boxenstops um die beiden auseinanderzuziehen, dann ist Leclerc früher gekommen, was jetzt so dumm gar nicht mal war, fand ich, dann hat man so ein bisschen das Duell entzerrt von den beiden, ne? Und ein Undercut ist da jetzt auch wirklich nichts Schlechtes, von daher hätte Leclerc ja auch profitieren können, lag dann am Ende aber doch wieder hinter Hamilton, ne, auf der Strecke, aber ja, deswegen, also Leclerc auch, aber zuletzt haben wir ihn sehr gelobt, von daher, ne, packen wir das mal so an die Seite und wollen da jetzt nicht zu negativ sprechen, von daher, ne, aber wir erwarten uns natürlich noch ein bisschen mehr wieder nach der Pause. Und ja, weiter in den Top-Teams. Das viertbeste Team. Und nee, jetzt kommt das fünftbeste Team. Ja, genau. Aber wie so oft immer noch dabei, nämlich die Racing Bulls. Mit Platz 8 Liam Lawson und Platz 10 Arvid Lindblad. Wieder beide gepunktet.
Ja,
und ja, konstant hohes Niveau dieses Team. Am Ende Lindblad war, glaube ich, auch sehr lange draußen auf den Reifen. Dann wäre vielleicht noch ein bisschen was gegangen. Lawson hatte einige schöne Duelle, hat sich dann bis auf Platz 8 vorgefahren. Also von daher halt natürlich auch auf guten Reifen. Ne? Aber trotzdem, ja, beide wieder auf einem ähnlich starken Niveau. Also ein sehr ausgeglichenes Team von den beiden.
Auf jeden Fall. Also sehr ausgeglichen, sehr stark, auch wenn die sich gegenseitig immer mal so ein bisschen in die Quere gekommen auf der Strecke.
Ja, aber ich finde es nie drüber, muss ich sagen. Ja,
genau.
Es ist immer in einem Rahmen.
Genau, es ist, also ich würde schon sagen, es ist hart an der Grenze, aber nicht drüber, genau. Also es ist schon okay. Gut, teamintern, wie das dann ist, wenn die Team-Orders nicht befolgen, war ja in Österreich auch so ein Ding, das wieder was anderes. Mhm. Weil das ist gerade bei so kleineren Teams, es ist noch viel wichtiger, das Teamergebnis zu maximieren, weil da geht es dann teilweise darum, ob man überhaupt Punkte bekommt oder nicht. Ja, aber genau, also ich finde, beide fahren eine extrem starke Saison. Ich muss jetzt gerade mal auf den WM-Stand gucken. Da finde ich es fast, also ich hätte jetzt auch gesagt, dass Lawson die stärkere Saison bisher fährt, aber dass der Unterschied so groß ist, hätte ich jetzt nicht gedacht. Mhm. 43 Punkte für Lawson, 23 für Lindblad.
Ja, wobei man sagen muss, jetzt als Beispiel, Lawson wird Achter, Lindblad 10, guck, wie viele Punkte es für die Positionen gibt, ne, obwohl die relativ nah beieinander sind. Das war stimmt, ja oft so, ne, dass Lawson dann so 1-2 Plätze vor Lindblad war und Lindblad, ne, Rookie, darfst du auch nicht vergessen.
Genau, ja, also trotzdem, wie gesagt, beide sehr stark, die Racing Bulls gerade auch an sich, das Team macht gerade alles richtig, finde ich. Also es ist ja eine Sache, dass das Auto jetzt gerade läuft und die Updates wohl funktionieren, wie wir sehen. Sondern dann auch eine andere Sache, dass du auch jedes Wochenende es dann schaffst, diese letzten Punkteränge da abzugreifen. Mhm. Ich meine, hier, gut, Piastri scheidet aus, aber sonst von den Top 4 Teams kommen 7 Fahrer ins Ziel, die sind quasi außer Reichweite. Das heißt, du hast 3 offene Plätze und schaffst es da, beide deine Fahrer drin zu platzieren. Das ist auch da mal ein Lob an das Team, die strategische Abteilung, weil Wochenende after nach Wochenende haben wir da wirklich 2 Racing Bulls irgendwie auf den letzten Punkterängen. Und das ist dann klar ein großer Verdienst der Fahrer und auch der Factory, die das Auto so hinstellt. Aber da muss auch die Strategieabteilung jedes Wochenende abliefern, damit das immer so gut klappt.
Absolut, ja. Ja, deswegen, glaub, Racing Bull ist starke Hinrunde, sag ich mal, in der Saison,
was jetzt in dieser Woche so sagen, geht. Ja.
Von daher, ja,
gehen nur Lob auch, übrig. Bitte? Gehen jetzt auch 5 Punkte vor Alpine in die Sommerpause. Waren ja gleich auf nach dem letzten Rennen und jetzt gehen sie als alleiniger Fünfter in die Sommerpause.
Ja, siehste. Ja, sehr, sehr wichtig das Ganze. Und ja, würde ich sagen, mit den Top 5 sind wir durch. Weiter geht's nach einer kurzen Pause im 2. Kapitel mit den Bottom 6.
Wer die größten Stars der Welt vertritt, der besitzt enorme Macht. Aber wie gewinnt man das Vertrauen der Stars, um an diese Macht zu kommen? Alan Klein hat's geschafft. Er hat nämlich genau das zu seinem Geschäftsmodell gemacht. Er verhalf Bobby Darin zu mehr Geld, verschaffte Sam Cooke bessere Verträge, überzeugte die Rolling Stones und schließlich auch John Lennon, George Harrison und Ringo Starr. Nur einer traute ihm nie, Paul McCartney. Und warum ausgerechnet der Recht behalten sollte, erzählt die neue Folge von Tatort Musik.
Kapitel 2 der heutigen Folge vom Ungaroring 226. Ja, und es gibt frohe Kunde an alle deutschen Formel-1-Fans. Platz 9, 2 WM-Punkte. Nico Hülkenberg holt seine ersten Punkte in dieser Saison, nachdem man, muss man ehrlich sein, diese Punkte überfällig waren. Ja. Nach dem Pech, was er teilweise hatte. Ja, riesige Freude, hat mich richtig gefreut. Was das angeht, super Rennen gefahren, auch in Q3 gekommen, am Ende Startplatz 10, Teamkollege Bortoleto von Platz 14 gestartet, kam auch als Elfter ins Ziel, ja, durchaus knapp, auch an den Punkten vorbeigeschrappt und ja, überhaupt glaube ich, wenn ich mir die letzten Wochen angucke, ist da ein kleiner Fortschritt bei Audi zu erkennen.
Ja, also finde ich auch, die positionieren sich hier schon auch so als ja Dauerpunkte-Team, sage ich jetzt mal. Also sind schon jetzt auch, ich weiß gar nicht, die letzten Wochenenden eigentlich immer in den Punkten gewesen, oder?
Bortoleto 2-mal in Folge, ne? Jetzt genau. Hülkenberg, also sehr, sehr positiv.
Ja, deswegen, das finde ich schon eine sehr, sehr starke Entwicklung. Sind jetzt auch an Williams vorbeigezogen in der Konstrukteurswertung. Genau. Also jetzt gerade auf Platz 8 mit 12 Punkten. Haas hat 21. Mal gucken, was nach der Sommerpause so passiert, aber ich glaube, die sind in Reach. Die kann man noch kriegen. Alpine dann mit 61 auf dem nächsten Platz wird, glaube ich, schwer. Das ist nicht, wenn das zumindest normal weiterläuft in der zweiten Saisonhälfte, wird das sehr schwer zu erreichen sein. Aber ich denke mal, an Platz 7 könnte realistisch sein auf die Saison gesehen.
Ja, auf jeden Fall. Und zumal, man muss ja auch immer die Tendenz sehen, scheint Audi wirklich auch ein bisschen die Zuverlässigkeit in den Griff zu bekommen, ne? Und man darf nicht vergessen, ich meine, man ist hier so auf dem Niveau, zumindest Hülkenberg, von den Racing Bulls gefahren. Klar, ne, auch mal strategischer Aspekt und alles, guter Startplatz. Ja, aber dennoch, ne, sich allein als Zehnter zu qualifizieren, Bortoleto war jetzt auch nicht so weit weg. Bortoleto überhaupt die letzten Wochen ein starker Fahrer. Also, ich glaube, Audi zeigt so langsam, dass sie die Formel 1 ernst nehmen, ne, und da auch noch ein bisschen mitspielen werden, und immer gibt ja immer diese Gerüchte, Audi bleibt eh nicht lange in der Formel 1, ne, aber ja, ich glaube, man ist auf einem sehr guten Weg, und wenn da so die ersten mehreren Punkte immer regelmäßig reinflattern, sieht das Ganze doch wieder auch ganz anders aus.
Ja, also glaube ich auch, und ja, also für ein neues Team, auf jeden Fall erfolgreich, was sie aktuell machen. Das Einzige, wo ich jetzt auch so sage, Bortoleto, auch einer von den Fahrern, die bei blauen Flaggen jetzt nicht ganz so aufgepasst haben, muss man stimmt, da fairerweise sagen. Ja, ist halt auch so ein bisschen, bei Bortoleto kann ich es noch ein bisschen mehr verzeihen als bei Carlos Sainz, weil er hat jetzt erstens keine Berührung mit einem anderen Auto gehabt. Und ja, er ist auch noch so ein bisschen jünger, ein bisschen neuer in der Formel 1. Er hatte in einem Interview, glaube ich, auch gesagt, er hat das halt nicht gesehen, weil er kann nicht mitten in der Kurve in die Rückspiegel gucken und so. Ich glaube, es war sogar Ralf Schumacher, der dann so als Kritik zurückgegeben hat, ja, dann scheinst du überfordert zu sein mit der Formel 1. Mhm. Und ja, aber da bin ich auf der Seite von Ralf. Das Ding ist, krass, wenn du einer der 22 besten Fahrer der Welt sein willst, dann musst du es schaffen, in den Rückspiegel zu gucken, während du in der Kurve bist. So, also das gehört halt dazu. Also das ist halt Teil deines Jobs, und also wie gesagt, das ist für mich ist es halt. Du hast die blauen Flaggen, du siehst die an der Strecke, du hast einen Ingenieur, der Funk ist auch nicht ausgefallen. Das Einzige, was ausgefallen ist, war das Dash auf dem Lenkrad, soweit ich weiß. Und das ist für mich keine Entschuldigung. Das ist für mich wirklich keinerlei Entschuldigung, da keinen Platz zu machen. Und deswegen auch da muss ich auch sagen.
Ich kann mir vorstellen, auch ein Formel-1-Fahrer ist so ein kleines Gewohnheitstier, weißt du? Ja. Dass dann die Anzeige, wo du immer drauf achtest, dann ausfällt, dass du dann erstmal das vielleicht so in deinem Sinne immer noch hast. Du siehst, es leuchtet nicht, ne? Und dann vielleicht einfach dein Ding da fährst auf der Strecke. Ja gut, aber grundsätzlich, ich hätte ja auch vorher auf der Geraden sehen können, dass schon jemand in der Nähe ist, ne? Also ja, gut.
Ja, deswegen. Also
sollte nicht passieren, das stimmt schon, ja.
Nee, deswegen, also ich finde, klar, also ist natürlich klar, was der Grund war, aber als Ausrede reicht mir das nicht. Es ist, glaube ich, einfach, ich meine, früher gab es auch blaue Flaggen, als es noch keine Dashboards auf dem Lenkrad gab, und da hat es auch funktioniert.
Auch wieder wahr, ne?
Ja. Also das muss man dann auch sehen, und und gerade wenn sowas dann potenziell Podiumsplätze oder vielleicht sogar Siege entscheidet, ja, weiß ich nicht. Ist also, darf natürlich einfach nicht passieren.
Deswegen trotzdem noch für Audi ein erfolgreiches Wochenende. Vor allen voran Nico Hülkenberg. Wir gehen weiter im Klassement, landen bei Alpine. Platz 12 Pierre Gasly, Platz 15 Franco Colapinto. Ich schaue mal gerade im Qualifying von Platz 12, 13 gestartet. Beide aus einem ähnlichen Niveau. Ich würde sagen, Kategorie unauffällig.
Ja, schon irgendwie, ne?
Kann man von Alpine auch mal ein bisschen mehr erwarten, ne? Aber es sah mir jetzt an dem Wochenende wirklich so aus, die sind schon klar langsamer als die Audis. Und das sollte nicht der Anspruch sein von Alpine.
Ja, ne? Also es ist irgendwie so ein bisschen, geraten die immer ein bisschen weiter nach hinten. Gut, fahren ja jetzt auch mit Mercedes-Motor. Deswegen liegen denen wahrscheinlich auch so die Strecken mit den langen Geraden besser. würde ich jetzt vermuten, das ist jetzt auch nicht die stärkste Alpinstrecke, aber trotzdem, ja, 12, 15, ja, also wär ich jetzt auch nicht so zufrieden mit. Ja.
Das stimmt. Ich glaube, Alpin können wir auch direkt abhaken. Kommen jetzt aber zu was, glaube ich, sehr Positiven. Und zwar, wir hatten es ja angekündigt, es gab ein Chassis-Update bei Aston Martin. Und ja, große Ankündigung gemacht, 2 Sekunden schneller pro Runde. Ja, und ich muss zumindest sagen, das Update war erfolgreich. Ne? Ja. Also Platz 13 und 14 im Rennen. Fernando Alonso hat es in Q2 geschafft. Meiner Meinung nach ist das ein großer Schritt, besonders wenn ich sehe, wo Aston in Spa lag.
Ne? Ja, also
da kann man nur gratulieren. Das meine ich auch vollkommen ernst. Das ist wirklich ein Riesenerfolg. Ja. Und in Zandvoort soll ja dann auch das Motoren-Update kommen.
Genau, das kommt noch dazu. Ne? Also da muss man auch sagen, klar, in Ungarn jetzt ist ein Motoren-Upgrade nicht ganz so wichtig, aber trotzdem, da kommt immer noch ein zweites großes Update. Und die haben jetzt schon den Sprung auf 13 und 14 gemacht. Ich glaube, die hatten beide halt noch dazu auch einfach ein gutes Rennen. Die strategischen Entscheidungen waren on point. Mhm. Aber wenn ich mir die ganze bisherige Saison anschaue, jetzt mal Monaco rausgenommen, wo man da wirklich mit den ganzen Strafen und dem ganzen Chaos und so da Alonso in die Punkte gekriegt hat. Aber wenn ich mir so die Rennen, die normal gelaufen sind, diese Saison anschaue, da hatte man keine Chance, auch nur ansatzweise auf diese Ränge zu kommen aus eigener Kraft. Und hier, ja, direkt 13, 14. Und die Fahrer haben das Update ja auch das erste Mal jetzt gehabt.
Absolut.
Das Auto wurde jetzt das erste Mal auf der Strecke so getestet und so weiter. Das wird wahrscheinlich über die nächsten Wochenenden dann nur noch besser werden. Und kann man nur hoffen, dass die jetzt da auch so im Mittelfeld mit angreifen.
Alonso hatte auch den längsten Stint auf den Softs, meine ich, zumindest einen sehr langen. Und man muss auch sagen, das liefert ja auch nochmal gute Daten. Mhm. Ne? Also von daher, Lance ist auch ein bisschen eine andere Strategie gefahren, dann am Ende eben knapp vor Alonso gewesen. Ja, aber muss man sagen, also man hat hier gute Arbeit geleistet, wichtige Daten gesammelt, Lance Alonso geschlagen. Ne? Also von daher, trotz des einen Punkts die Saison für Alonso in dem Zufallsding, das beste Rennwochenende im Gesamten für Aston Martin in dieser Saison.
Ja, auf jeden Fall. Würde ich so auch sagen. Ja.
Dann kommen wir wieder zum Team, was bei uns sehr wenig Zeit bekommt in den Folgen, nämlich Haas. Mit Platz 16 und 19 gestartet ist man Ocon auf 15, Oli Berman auf 17, also ja, ähnlich ins Ziel gekommen, wie man gestartet ist. Und ich würde wieder sagen, ich kann zu Haas nicht viel sagen, ne? Außer Oli Berman auch eine Strafe kriegt wegen blauen Flaggen, ne? Aber dann habe ich mal so ein bisschen weiter gedacht, warum gibt's dieses Jahr überhaupt so viele Teams, über die wir so wenig sprechen können, besonders Haas, ne? Klar, die fahren viel im Mittelfeld, ne, oder im Niemandsland. Da hast du nicht so viel zu zeigen, aber auch generell, wenn ich mir so die Regie angucke, einige Duelle. Ich habe bis heute nicht das Überholmanöver von Nico Hülkenberg gegen Arvid Lindblad gesehen. Ich habe so das Gefühl, die Regie ist mir zu oft nicht bei der Action auf der Strecke.
Ja, es stimmt schon, ne? Also wir haben schon manchmal Sachen, die man einfach nicht so sieht, aber
vielleicht kommt es mir jetzt auch nur so extrem vor, ne? Kann ja auch sein. Wir reden auch immer über ein Team mehr, aber ja, ich weiß nicht. Ich habe so das Gefühl, einige Dinge bekommt man auch nicht nachgereicht im Rennen.
Ja, genau. Das ist das so dieses, dass man dann da nicht noch mal eine schnelle Wiederholung einblendet. Mhm. Ich glaube, ein bisschen hat es auch damit zu tun, dass einfach vorne mehr passiert, weil das ist, glaube ich, schon so. Weil dadurch, dass wir jetzt ja ehrlicherweise 4 Teams haben, die da echt bunt durchgewürfelt um Podiumsplätze fighten, das war jetzt auch nicht immer so. Und was ich glaube aber noch der viel größere Faktor ist, für die Regie sind die neuen Regeln, glaube ich, gerade auch ein Lernprozess, weil man nicht so abschätzen kann, wann jetzt wo man Überholmanöver kommt, weil dadurch, dass man mit diesem Battery Mode so sehr spielen kann, kannst du das ganz schwer einschätzen. Dann kommen plötzlich Überholmanöver an Stellen, wo man es gar nicht denkt, und Überholmanöver, obwohl in der Runde vorher noch 1,5 Sekunden Abstand waren. Und das ist, glaube ich, das macht so ein bisschen schwierig. Und dann fährt man lieber so, sag ich mal, die sichere Variante und bleibt lieber vorne mit der Kamera und dann passiert halt nichts, ja. Als dass man dann hinten auf irgendein Überholmanöver geht, aber dann passiert gerade vorne ein Überholmanöver von Lando Norris gegen Oscar Piastri zum Beispiel. Ne? Das hätte ja, blöd gesagt, jederzeit passieren können.
Das stimmt, ja.
Für die lange Zeit, wo die hintereinander gefahren sind.
Wenn die so nah hintereinander fahren, ist es ja verständlich, ne? Dass man mit der Kamera vorne bleibt. Dennoch fehlt mir das so ein bisschen, das einfach auch sehen, weil es gibt ja auch mal ruhigere Phasen, wo man sicherlich ein Überholmanöver nachreichen könnte, statt den 18. Boxenstopp zu zeigen.
Ja,
also jetzt das blöd gesagt, ne? Aber ja, so ein bisschen. Ne?
Ja,
aber
gut, stimmt schon.
Wenn es ein Prozess ist, hoffe ich halt, dass der Prozess nicht mehr allzu lang andauert und man da vielleicht eine bessere Lösung findet. Ne? Sorgt ja auch für Spannung. Ist auch gut für die Mittelfeldteams oder die hinteren Teams, auch für die Sponsoren, ist ja auch immer ein Argument, ne? Und von daher, ja, warten wir mal ab, wie das Ganze noch vonstatten geht in Zukunft. Ich gehe mal weiter im Klassement. Nach Haas haben wir jetzt noch die beiden Williams. Ja, auch so ein bisschen die Wiederholung der letzten Wochen. Hinten. Unspektakulär, langsam.
Ja, bei Williams aber auch zu erwarten auf der Strecke, muss man dann fairerweise
leider,
auch sagen.
Leider, ja, das stimmt.
Es war schon so ein bisschen eingepreist, sage ich mal, dass sie hinten landen werden. Gut, Carlos Sainz hat es da doch immerhin relativ prominent in die Übertragung geschafft, wenn auch für die falschen Gründe. Also bei Williams auch fatales Wochenende, sage ich jetzt mal. Also wenn wirklich das Einzige, was man so mitbekommen hat, das ist, dass man negativ auffällt in so einer Art und Weise, dann, ja.
Du hattest auch noch eine schöne Statistik, ne, wo
Williams
vorne ist.
Stimmt, genau, da muss man sagen, da ist Williams, das ist keine Negativstatistik, sondern das, die schnellste Geschwindigkeit gemessen am Hungaroring war letztes Jahr 332 km/h von Nico Hülkenberg, da noch im Kick Sauber. Und war dieses Jahr 358 km/h von Carlos Sainz. Mhm. Klar, ist natürlich dem Battery Mode geschuldet. Ne? Wir haben jetzt Straight Line Mode und dann kann man halt die Battery zuschalten. Das heißt, man kann halt auf höhere Geschwindigkeiten kommen, die dann aber nicht so lange halten. Aber trotzdem, also muss ich sagen, fast 30 km/h am Hungaroring dann plötzlich schneller dieses Jahr. 358 ist auch eine sehr starker Topspeed.
Auf jeden Fall, ja.
Ja, da sieht man schon, dass gerade die Beschleunigung doch sehr zugenommen hat bei den Autos dieser Generation jetzt. Also war ich ein bisschen verwundert einfach. Am Ende kaufen kann sich Carlos Sainz davon nix. Ist einfach nur unnützes Wissen, würde ich es fast nennen.
Ja, trotzdem kann er sich drüber freuen,
ja.
Nach dem ganzen Chaos. Na gut, ich meine, das mit Piastri, wenn ihm alles so schnell geht in dem Auto, ne, kann man das auch mal verstehen, dass da sowas schief geht.
Ja.
Also, deswegen. Ich glaube, Sainz spielt im späteren Verlauf der Folge durchaus nochmal eine Rolle. Wir gehen noch weiter. Ein Team kommt noch, beide nicht ins Ziel gekommen. Nicht unbedingt neu, sag ich mal. Valtteri Bottas, 13 Runden geschafft, defekt an den Bremsen. Bottas hat dann noch für eine gelbe Flagge in der Boxengasse gesorgt.
Ja.
Er konnte das Auto einfach nicht mehr bis zur Box bringen. Wollte dann rechts in diese freie Zone, wo es relativ unproblematisch hätte abstellen können, ist dann allerdings so an der Mauer lang geschraubt, wo er doch nochmal zusätzlich Tempo verloren hat.
Ja, das hat er gemacht, weil die Bremsen nicht funktioniert haben. Er musste so bremsen. Er hätte sonst nicht anhalten können. Der ist mit Absicht an die Mauer gefahren, um das Auto runterzubremsen. Deswegen, das ist...
Ja, wobei, also das Tempo, was er drauf hatte, und rechts war ja direkt diese, ich sag mal jetzt, Auslaufzone.
Ja, aber er konnte ja gar nicht bremsen. Er hätte ja sonst gegen eine Mauer fahren müssen. Also ja. Er hätte ja sonst frontal. Nee, das war schon beabsichtigt. Also das war auch, Julian Palmer hat das übertragen. Ich habe auch erst gedacht, so, was ist jetzt los? Jetzt schrappt er da an der Mauer lang. Und hat Julian Palmer gesagt, ja, es geht, also da geht's wohl ein bisschen bergab oder so. Und am Ende nimmt er wieder Tempo
okay,
auf.
Okay, gut, das ist ein Argument, ja.
Ja, und er hat da wirklich, also weil ansonsten, es war ja nichts an der Lenkung oder so kaputt. Mhm. Deswegen, ja, also der hat das wirklich mit Absicht gemacht, weil einfach die Bremsen wohl gar nicht mehr gegriffen haben. Und das ist halt auch was, ja, weiß ich nicht, also so langsam muss das jetzt mal unter Kontrolle bekommen werden von Cadillac, weil wenn das jetzt wirklich schon so weit geht, dass ein Carlos Sainz, sage ich schon, Bottas, da schon so sich an der Mauer lang schieben muss, um das Auto noch zum Stehen zu bringen. Bitter, ja. Ja, also dann kann man ja fast Glück haben, dass das so ein, sag ich jetzt mal, langsamer Brake-Failure war und das nicht in Turn 1 plötzlich gegen die Bremsen nicht mehr passiert, weil dann rauscht man mit 250 oder so in eine Mauer. Und da
ist ja auch ein großer Sicherheitsfaktor, ne?
Ja, genau. Also deswegen, das ist, ja, oder, also das ist ja noch einer der Cases, wo das vielleicht noch am sichersten ist, weil man Kurve 1, Auslaufzonen und so weiter hat. Aber jetzt stell dir mal vor, irgendwie in der Box funktionieren die Bremsen plötzlich nicht.
Ja.
Ne, und dann nietest du da mit 60 oder in manchen Strecken 80 km/h deinen Mann, der da vorne steht, um. Also, weiß nicht, gerade so Brake-Failures finde ich immer sehr, sehr, sehr gefährlich. Oder halt in so Strecken wie Baku oder so, wo du halt wirklich Betonwände einfach hast. Ja, also, weiß ich nicht, wir sind jetzt durch die Hälfte der Saison. So langsam sollte sowas nicht mehr vorkommen, finde ich. Ja.
Perez 48 Runden geschafft, Defekt an der Aufhängung, auch nicht so toll.
Ja, auch kaum besser, ehrlich gesagt. Ne? Dann kannst du plötzlich nicht mehr lenken, das kann auch ganz, ganz blöd ausgehen auf manch anderen Strecken.
Ja. Also bei Cadillac muss man jetzt wirklich hoffen, dass die Pause gut genutzt wird, ne? Weil, ja. Aber gut, was will man machen? Wir sind durch mit der sportlichen Analyse. Gehen direkt rein in die Awards und landen beim Platin Award. Ich glaube, ich weiß, wen du nimmst.
Ja, soll ich mal anfangen? Mhm. Ah, der Weltmeister ist zurück. Lando kriegt von mir den Platin Award. Auch wenn ich auch andere Kandidaten gehabt hätte, aber für mich als Lando-Fan erster Sieg als Weltmeister.
Ja,
deswegen,
das ist ja, Platin so Award. Statistiken mag ich ja auch, wenn du dich quasi als Weltmeister nochmal auf die Karte bringst. Ja, deswegen. Ich habe auch Hülkenberg, habe ich kurz überlegt, so einfach, weißt du, weil es schön ist, die ersten Punkte. Es werden aber nicht seine letzten sein. Deswegen verspreche ich mal oder gehe davon aus, dass ich ihm nochmal einen Platin Award geben werde in diesem Jahr. Und deswegen Lando jetzt auch für den Sieg als amtierender Weltmeister. Von mir Platin. Und was die Fluppe angeht, bin ich gespannt, ob es eine Doppelfluppe wird. Ja, für mich ist es Carlos Sainz.
Ja.
Nach der Aktion einfach, ja, ist einfach doof. 7 blaue Flaggen vorher. Und ja. Bei ihm ist es ja noch schlimmer, weil ist ja jetzt nicht so, dass er irgendwie ein Rookie ist oder sonst was. Also ein Sainz hat schon so viel erlebt. Wahrscheinlich hat er auch schon die Zeiten erlebt, wo es dieses Signal auf dem Lenkrad noch nicht gab. Ich weiß es nicht, aber ja, darf so einem Erfahrenen wie ein Carlos Sainz nicht passieren. Ja, und er hat sich ja auch nicht entschuldigt oder sonst irgendwas, ne, sondern die Schuld einfach an anderen Dingen gesucht. Von daher, ja, hat mir einfach nicht gefallen.
Ja, also bin ich hatte auch überlegt, vielleicht Cadillac, aber ich würde auch tatsächlich bei Carlos Sainz bleiben, weil das ist halt wirklich sowas, das geht halt leider gar nicht. So ein bisschen auch stellvertretend für die anderen, die da auch so ein bisschen Trouble verursacht haben, aber bei ihm war es dann doch schon am extremsten. Es war eine Berührung, es ging um die Führung im Rennen. Ja, also das geht wirklich überhaupt nicht. Und dann, keine Ahnung, ich meine, am Ende, er hat eine Strafe bekommen, es war ein Fehler. Er hat sogar noch Glück mit Oscar Piastri, glaube ich, hat er da noch jemanden erwischt, der echt cool bleibt bei sowas, muss ich auch ehrlich sagen. Also der hat schon harte Worte gefunden. Aber wenn ich da an Max Verstappen und Esteban Ocon in Brasilien denke, gut, jetzt ist Oscar Piastri ja auch sowieso nicht ins Ziel gekommen. Andere Geschichte dann. Aber ja, also ich sag mal, mach das mal bei einem Max Verstappen. Dann kannst du dir aber was anhören. Ne? Deswegen, ja, oder keine Ahnung. Es gibt andere Fahrer, die da noch mal deutlich extremer drauf reagiert hätten als ein Oscar Piastri, den ich sehr, sehr gelassen einschätze. Und auch der, wie gesagt, hat sehr harte Worte trotzdem gefunden. Deswegen, es geht gar nicht. Und deswegen muss es auch meiner Meinung nach Carlos Sainz die Fluppe kriegen.
War auch nicht unbedingt so zu erwarten, dass zur Sommerpause Sainz mit einer Doppelfluppe dasteht. Ja. Aber ja, in dem Sinne, ja, mit der sportlichen Analyse sind wir durch, gehen in die Sommerpause. Allerdings glaube ich, so als kleine Ankündigung, das nächste Rennen in Zandvoort werden wir wieder live vor Ort sein.
Oh ja.
Und dementsprechend könnt ihr euch darauf einstellen, rund um unsere Reise, unserem Trip nach Zandvoort, auch wenn wir letztes Jahr schon da waren, werden wir wieder jede Menge Beiträge machen, beziehungsweise Stories auf Instagram. Folgt uns gerne rein, um mehr zu erfahren. Und ich denke,
ist ja auch ein Sprintwochenende. Das kommt ja auch noch dazu.
Oh, das hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm. Das ist richtig geil.
Ja, also wir haben wirklich viel Action. Müssen wir gucken, dass uns der Super Friday nicht wieder so auseinander nimmt, weil diesmal können wir nicht, während FP3 noch mit Halbaugen zu auf der Tribüne unser Nickerchen halten.
Stimmt. Ja, da müssen wir ein bisschen aufpassen und nicht auf Abwege jenseits vom Streckengelände. Naja, gut. Jedenfalls, ich denke auch dann in der Folge, dann werden wir das dann auch mal ein bisschen verarbeiten, ne? Das Erlebnis. Ich glaube, das sind einfach nochmal andere Einblicke, die wir euch liefern können, die ja das Ganze interessanter machen. Und in dem Sinne verabschieden wir uns in die Sommerpause. Euer Manu
und euer Marc.